Ich lade euch ein, wieder den 1. Timotheusbrief mit mir aufzuschlagen. Wir waren ja gestern im Gottesdienst dabei stehen geblieben, dass insbesondere die Männer ermahnt worden sind, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Noch etwas intensiver steht da ja die Herausforderung, die Männer sollen an allen Orten beten, also egal wo sie sind. Wir müssen davon ausgehen, dass es hier ein besonderer Auftrag für Männer vorliegt, vielleicht weil Männer in der Gefahr sind, das zu vernachlässigen, mehr so Machertypen sind, Sachen selbst in die Hand nehmen wollen, keine eigene Schwäche eingestehen wollen und dann erst am Ende an Gott denken. Ganz gleich, ob wir uns so fühlen oder nicht, für alle Männer gilt diese Herausforderung ganz besonders. Frauen dürfen natürlich auch beten, ist ja klar, aber hier die besondere Aufforderung, Männer, überall wo ihr seid, bei der Arbeit oder in der Gemeinde oder in der Freizeit oder in der Familie oder so, denkt ans Gebet, betet. Lasst das nicht so an euch vorübergehen. Und dann gibt es hier von Paulus eine besondere Aufforderung an die Frauen. Und damit machen wir heute erst einmal weiter. Und diese Aufforderung an die Frauen, die lesen wir ab 1. Timotheus 2, Vers 9. Ich lese mal diesen Abschnitt, der sich darauf bezieht, dass mich dann bis zum Ende des Kapitels und sage dann ein paar Worte dazu. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden und durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Hier erstmal, was die Frauen betrifft, da sind ja drei unterschiedliche Aspekte. Nämlich die eine betrifft Kleidung, Auftreten, das heißt so das Äußere der Frau. Das zweite betrifft dann die Frage des Lehrens in der Gemeinde. Und das dritte ist dann diese mysteriöse Aussage über das Kindergebären. Die Sache ist, glaube ich, relativ klar. Also erstmal, ich will, dass die Frau, und was heißt mit ehrbarem Anstand? Ehrbarer Anstand, dieser Begriff Anstand wurde damals benutzt für Kleidung. Was uns nicht sehr wundert, denn später erwähnt Paulus das ja sogar noch wörtlich, wo er sagt, sie sollen eben keine aufwendige Kleidung tragen. Wenn hier ehrbar dazu steht, dann meint das auch so viel wie Kleidung, die dem Glauben entspricht oder Kleidung, die der Ehrbarkeit der Frau entspricht. Das heißt, hier könnten wir hineininterpretieren, ohne dass es so weit weg ist, da ist sittsame Kleidung mit gemeint. Also keine, die irgendwie aufreißend ist oder so. Das ist hier mit ehrbarem Anstand gemeint. Also Anstand ist das äußere Auftreten, ist jetzt nicht so sehr das Verhalten mit gemeint. Das ist nämlich mehr die Schamhaftigkeit, die danach kommt. Schamhaftigkeit wird von manchen Bibelübersetzungen auch als Zucht übersetzt. Das meint so viel wie Zurückhaltung, Demut, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Das ist alles, sind so Synonyme für diesen Begriff Schamhaftigkeit. Also Schamhaftigkeit hat jetzt nicht direkt mit Geschlechtlichkeit zu tun, wie wir das im Deutschen sonst manchmal haben, sondern mit dieser Zurückhaltung, mit Vorsicht, mit nicht zu, also so etwas, mit eben Zurückhaltung, Demut und so etwas. Aber Ehrbarkeit meint hier stärker die Kleidung, also das äußere Auftreten, das, was man nach von außen her sieht. Und da will Paulus, dass die Frauen das tun. Und dann sagt er, sie sollen sich damit schmücken, statt mit Haarflechten, Gold, Perlen, aufwendiger Kleidung. Jetzt ist das, was Paulus hier aufzählt, eben Gold, Perlen, aufwendige Kleidung, ist natürlich keine vollständige Liste, sondern es ist mehr so ein Beispiel, die er aufzählt. Denn sonst könnten wir auch sagen, okay, jetzt als Frau, du hast kein Gold, aber dafür Silber und Platin. Dann ist alles in Ordnung, steht da ja nicht. Ne? Oder du sagst, ich habe halt keine Haarflechten, dann habe ich meine Haare halt locker und damit Goldfäden da drin und was weiß ich und noch mit allem möglichen gefärbt und sowas.
das, wo es generell ja rumgeht, ist, dass hier zwei Sachen einander gegenübergestellt werden. Und die in ihrer Gegenüberstellung wird gesagt, achte viel, viel mehr auf das als auf das. Und da merken wir, das eine, das betrifft insbesondere die Äußerlichkeiten. Denn das, was hier steht, Gold, Perlen, aufwendige Kleidung, das ist in erster Linie Äußerlichkeit. Das sagt über die Person der Frau an sich gar nichts aus. Da gibt es doch auch solch ein, wie sage ich, da hat man das noch in Deutschland gesagt, außen hui und innen pfui oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so als Aussage. Da könnte man sagen, ja, was innen ist, spielt hier gar keine Rolle, da kümmert sich gar keiner drum. Sondern das, worum es in erster Linie scheinbar diesen Frauen geht, die Paulus vor Augen hat, sie sehen aufs Äußere für alles. Sie sind, was weiß ich, 5 Stunden morgens vor ihrem Spiegel und sehen, dass da alles richtig sitzt und die Kleidung gibt wahnsinnig viel Geld, wird dafür ausgegeben. Und wenn wir merken, Paulus, das sagst du vor 2000 Jahren den Griechen und Römern, da sind wir doch heute gar nicht so weit von entfernt, oder? Naja, wir hier vielleicht nicht. Wir sind hier in einer frommen Umgebung, in der man sich eher so gesetzt kleidet. Aber schaut doch mal irgendeine Frauenzeitschrift an. Ja, die Hälfte der Artikel sind über Abnehmen, die andere Hälfte sind über Creme und die dritte Hälfte, nee, gibt ja keine dritte Hälfte, aber das... Aber das letzte Drittel ist über Kleidung. Ich meine, wo habt ihr mal in einer Frauenzeitschrift einen Artikel darüber gelesen, sei sparsam, sei bescheiden, sei ehrlich. Sowas kommt ja so gut wie gar nicht vor. Hier ist meine Fußnote. Vielleicht, wenn, was weiß ich, Dr. Barbara gefragt wird, wie kann ich meiner Ehe hier besser mich verhalten oder so. Da vielleicht aber auch nur. Das meiste in diesen Zeitschriften, diesen Veranstaltungen geht auf das Äußere. Und hier will Paulus deutlich auffordern, und da trifft er wahrscheinlich einen Punkt, wo Frauen, die jetzt nicht stark vom Glauben geprägt sind, eher für anfällig sind als Männer. Ich weiß nicht, vielleicht holen Männer auch nach. Irgendwo habe ich jetzt letztens mal einen Artikel gelesen, dass diese Kosmetikhersteller immer mehr Männer ins Visier bekommen, weil der Frauenmarkt schon abgeschöpft ist. Die kaufen schon alles, aber die Männer noch nicht. Und deshalb jetzt immer mehr Kosmetikprodukte für Männer. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wie viel ihr da braucht als Männer. Ich will jetzt nicht sagen, wie viele ich brauche, weil sonst... Nein, ich meine einfach deshalb nicht, dass ihr denkt, ihr müsst mir nacheifern dabei, denn ich brauche eigentlich davon alles gar nichts. Ich brauche bloß ein bisschen Wasser, das ist alles. So, dann ist das in Ordnung. Aber ihr müsst es nicht so machen wie ich. Also ihr könnt dann auch durchaus ja, das anders tun. Aber scheinbar gibt es hier eine Tendenz für Frauen, dass bei Frauen viel, viel mehr Wert darauf gelegt wird, wie sehe ich aus, wie komme ich an. Und das ist ja auch nicht generell vollkommen falsch. Paulus sagt nur, das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Und wenn ihr ehrlich in eurem eigenen Leben seid, dann wisst ihr das ja auch schon lange, oder? Denn bei euch in der Ehe, sind wir jetzt mal die Männer angesprochen. Ja, was ist bei eurer Frau entscheidend wichtig? Na, ich meine, dass sie schön aussieht, ist ja schon alles gut. Aber stell dir vor, du hast eine blendend schön aussehende Frau, die aber eine Zicke ist und ständig rumnörgelt. Ja, was hast du dann davon? Ja, gar nichts. Am besten schickst du sie in die Wüste. Ja. Ich meine, wenn du nicht Christ wärst, nicht? Als Christ musst du dann leiden und beten. Ja, dafür und... Ja, oder was noch eine Möglichkeit wäre, ich weiß nur eine bessere Möglichkeit, steck dir ein paar Pfropfen in die Ohren, mach die zu mit Wachs und dann kannst du deine schöne Frau anschauen und du hörst nichts von dem, was sie sagt. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wir wissen doch alle, im täglichen Zusammenleben kommt es auf andere Sachen viel, viel, viel mehr an. Da kommt es drauf an, ist eine Frau verständnisvoll, ist sie vergebungsbereit und solche Sachen, da kommt es drauf an. Natürlich jetzt auch bei den Männern, aber hier werden die Frauen erstmal angesprochen. Und hier, glaube ich, will Paulus uns darauf hinweisen, nicht, dass wir jetzt durchzählen und sagen, okay, die Frau ist in Ordnung, die keine geflochtenen Haare hat. Nein, das ist ja nur so ein Beispiel, wo er uns aufzählen will. Da kann man viel, viel Wert legen auf Äußerlichkeiten. Das eigentlich Wesentliche und das eigentlich Wichtige, das ist das, was innerlich abläuft. Und wenn nebenher die Frau auch noch hübsch ist, ja gut. Lest euch daraufhin mal den Sprüche 31 durch, da das Lied der tüchtigen Hausfrau. Das soll ja das Ideal der alttestamentlichen Frau sein. Und da kommt auch die Schönheit vor, aber die kommt ganz am Ende vor in einem Vers. Erstmal steht alles Mögliche, was ihren Charakter angeht und ihr Verhalten angeht und so. Das spielt eine ganz entscheidend wichtige Rolle und das ist auch so. Wahrscheinlich all diejenigen, die ein paar Jahre verheiratet sind, werden mir dazu stimmen können. Ich bin ja da ein Prediger in der Wüste, insbesondere wenn ich mal die in der Jugend so eine Stunde habe. Weil bei der Jugend, da kannst du das predigen, solange du willst. Und nachher gehen die Mädchen dann auf die Toilette und zieren ihr Make-up nach und pudern sich und so, damit sie dann wieder zurückkommen und schön aussehen, damit alle Jungs sie anschauen. Und ja, und zwischenzeitlich habe ich den Eindruck, das muss wahrscheinlich in der Jugend so sein. Aber ich hoffe, dass ihr aus dieser Jugendphase raus seid und zwischenzeitlich gelernt habt, das ist zwar nett, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Und da trifft, glaube ich, Paulus heute uns noch genauso wie hier vor 2000 Jahren. Nur natürlich den einen etwas mehr und den anderen etwas weniger, das ist schon klar. Nicht alle Probleme, die in der Bibel stehen, treffen alle von uns gleichermaßen. Aber ich glaube, dass das grundsätzlich eine Aussage ist. Und wenn sie bei euch nicht der Fall sein sollte, dann werdet ihr vielleicht merken, ob bei euren Kindern, da kommt das dann mal so vor, wo das dann plötzlich eine riesengroße Rolle spielt. Oder ihr merkt das in eurer ungläubigen Umgebung, wo das massenhaft der Fall ist. Und bei so, so vielen Menschen, die viel, viel Zeit investieren, für ihre Seele nichts, aber fürs Äußere alles. Ja, und das ist, glaube ich, das, was er hier sagen will. Also deshalb das Durchzählen, dass wir jetzt sagen, eben mit dem Gold und so machen wir nicht, das spielt hier, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Aber als Frauen, lasst euch da sagen, immer wieder, es ist die Versuchung, das Äußere stärker zu bewerten als das Innere, diese geistliche Entwicklung hier, die mit Zucht und Schamhaftigkeit und Anstand und so etwas beschrieben wird. Und da sollten wir stärker darauf achten, für uns und für andere, mit denen wir in der Gemeinde drin sind. Dann kommt als nächstes, eine Frau soll in... sie soll dann hier durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt und Gottesfurcht, dadurch soll sie leuchten und dass die Leute dann alle sehen, wie toll sie ist und was sie da so macht. Prinzipiell geht das natürlich für Männer genauso, hier sind aber die Frauen angesprochen. Also denkt nicht nur daran, wie schön du aussiehst, sondern denkt daran, was tust du? Wie lebst du? Lebst du so, wie Gott das will? Dass die Leute durch das, was du tust, sehen, dass du Christ bist und dass du attraktiv bist, das ist das Entscheidende. Und dann kommt ein ganz anderes Thema, also jetzt vom Äußeren weg, also Vergleich Äußeres, Inneres, das ist ja das Thema, was Paulus in den Versen hat. Dann als nächstes, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das, wobei wir rüber schnell weglesen an dieser Stelle, ist der Anfang, nämlich eine Frau soll in Stille lernen. Viele sehen hier in erster Linie nur das, was scheinbar die Verbote für die Frau ausmacht. Erkennen aber nicht, dass dieses Lernen von Paulus im Imperativ ist, zu Deutsch in der Befehlsform. Das heißt, Paulus sagt nämlich zuerst einmal, die Frauen sollen lernen. Und damit ist nicht gemeint, die Männer sind so klug, die brauchen es nicht, sondern hier soll hervorgehoben werden, im Gegensatz zur damaligen Umwelt in Griechenland und unter den Juden will Paulus und will Gott auch, dass Frauen in mitgeistlichen Sachen sich auseinandersetzen. Denn im Judentum war das eigentlich out. Frauen sollten sich mit religiösen Sachen nicht beschäftigen. Männer wurden schon so ab 6, 7 Jahren in die Synagoge mitgenommen, mussten lesen lernen, vorlesen aus dem Alten Testament und sich mit religiösen Sachen beschäftigen, Mädchen nicht. Für Mädchen war das keine Sache. Nein, die mussten ordentlich im Haushalt sein, das war's. Hier ist eine Herausforderung, Frauen sollen lernen, was geistliche Dinge angehen. Das ist ja die erste Aussage, die da drin steht. Also Aufforderung für Frauen, setzt euch mit geistlichen Sachen auseinander. So sehr schön dargestellt wird das ja in einem schon uralten Film, also für meine Kinder uralten, Gentle, kennt ihr vielleicht, wo die Barbara Streisand dann so eine junge Frau spielt, der Vater ist Rabbiner und sie will dann eben auch gerne Rabbiner werden, aber sie darf das ja nicht, und dann verkleidet sich als Mann, damit sie da in der Schule, Rabbinerschule, dann eben auch ihre Ausbildung machen kann. Und das spiegelt so etwas wieder, wie das im Judentum war. Als Frau hast du mit religiösen Sachen nichts zu tun. Und genau das ist der Hintergrund, in den Paulus hier reinspricht. Und das Erste, was er sagt, Frauen, studiert die Bibel. Frauen, setzt euch mit geistlichen Sachen auseinander. Das ist der erste Punkt. Und der ist wichtig, ehe wir dann zu den Einschränkungen kommen. Die Einschränkung, die hier jetzt noch steht, ist in aller Stille. Was das nun heißt, das wird später noch ausgeführt. Da steht dann nämlich in Unterordnung. Jetzt gibt es viele, die spekulieren darüber, was denn nun das Problem wohl in Ephesus in der Gemeinde gewesen ist. Da gibt es alle möglichen wilden Spekulationen. Bei vielen der, die ich gelesen habe in Kommentaren, da frage ich mich, ob die Leute so irgendwie eine Reise in die Vergangenheit gemacht haben. Irgendwie so eine Zeitmaschine und dann da gewesen sind. Denn die wissen Sachen, die weder in der Bibel noch sonst irgendwo stehen. Die wissen ganz genau, dass das hier zusammenhängt mit dem Tempel der Diana von Ephesus und all so etwas, wobei in dem Text nichts davon steht und die Kirchengeschichtsschreiber auch nichts davon sagen. Deshalb, wenn ihr solche Sachen lest, vergesst sie. Das sind dann schöne Fantasien, die sich irgendwelche Theologen ausgedacht haben. Da ist wenig dabei. Das ist wilde Spekulation. Paulus erwähnt ja an keiner Stelle die Diana von Ephesus und sonst auch nichts, sondern er sagt ganz einfach, die Frauen sollen sich unterordnen. Und das sagt er nicht nur an der Stelle, das sagt er an vielen anderen Stellen auch. Und wenn wir das mal durchgehen, dann ist das von der Schöpfungsgeschichte an. Bei der Schöpfungsgeschichte steht schon, nicht, also die Frau als dem Mann zugeordnet und dann später nach dem Sündenfall nochmal bestätigt, im ganzen Alten Testament bestätigt, im Epheserbrief bestätigt, hier bestätigt, im 1. Korintherbrief bestätigt. Das finden wir durch die ganze Bibel hindurchgezogen. Es gibt, ob es uns gefällt oder nicht, im Plan Gottes für die Familie eine Ordnung. Und da heißt es, im Epheserbrief ja besonders deutlich dann gesagt, Christus ist unter Gott und der Mann ist unter Christus und die Frau ist dem Mann untergeordnet und die Kinder sind dem Ehepaar untergeordnet, die soll da gehorsam sein. Und diese Ordnung, die ist die, die Gott uns sagt, so soll das sein, so soll das laufen. Jetzt gibt es natürlich in der Geschichte massenhaft Beispiele von Missbrauch dieses Systems, wie das natürlich mit allen schönen Sachen sind, die auch missbraucht werden können. Aber grundsätzlich gilt das und Gott sagt, so soll es sein. Das wird ja im Nachhinein hier auch noch erklärt. Und das bezieht sich auf Unterordnung. Also das heißt, die Frau soll lernen, das ist der Auftrag, das ist das Neue dabei, im Gegensatz zum Judentum und Griechentum. Aber sie soll dabei denken, dass sie immer noch ihre Unterordnung unter ihren Mann nicht aus dem Blick verliert. Und natürlich auch ihre Unterordnung oder die Ältesten. Das wird ja im folgenden Kapitel, Kapitel 3, noch näher beschrieben, dass eben die Ältesten Leitungsfunktionen in der Gemeinde haben. Und dann am Ende des ersten Timotheusbriefes wird dann ja noch gesagt, du sollst keine Klage annehmen gegen Älteste, außer wenn zwei oder drei dasselbe sagen. Also die Ältesten sollen, steht da, doppelter Ehre würdig sein. Also hier sind zweierlei Unterordnung. Einmal ordne als Frau, lerne, das sollst du tun, aber vergess dabei nicht die Unterordnung unter die Ältesten. Und vergesst dabei auch nicht die Unterordnung unter deinen Ehemann. Denn eine Frau soll ja sich nicht jedem Mann unterordnen, sondern speziell ihrem Ehemann. Das ist das, was vom Alten Testament durchzieht sich bis ins Neue Testament. Jetzt können wir natürlich fragen, ja, was ist mit der unverheirateten Frau? Die muss sich niemandem unterordnen. Naja, nicht ihrem Ehemann, den hat sie ja nicht. Aber immerhin den Ältesten, das soll sie trotzdem. Übrigens, das sollen auch die Männer, die keine Ältesten sind. Das ist ja auch klar. Es gilt ja nicht so, die Männer können tun, was sie wollen in der Gemeinde und die Frauen, die müssen jetzt die Ältesten gehorchen oder so. Nee, so geht es ja nicht. Und Unterordnung heißt ja auch nicht gehorchen, sondern heißt genau hinhören, es genau ernst nehmen, nicht leichtfertig über Bord werfen, sich auch ermahnen lassen und all solche Sachen. Das heißt dabei unterordnen. Also die Frau soll lernen, aber sie soll sich unterordnen. Das hängt auch damit zusammen, was wir nachher noch lesen werden, dass nämlich als Älteste sind von Gott Männer vorgesehen. Nicht alle Männer, aber besonders qualifizierte Männer. Sodass unter den Ältesten finden wir in der ganzen Bibel keine einzige Frau. Auch darüber wird ja heute vielfach diskutiert und manche, die machen sich ganz leicht, so wie die Bibel in gerechter Sprache, die übersetzen mich einfach die Ältesten und Ältestinnen. Obwohl das natürlich im Text da gar nicht steht, aber die sagen einfach, ach, das wollen wir gerne so, also schreiben wir es hinein. Manche, die versuchen auch noch in der Grußliste des Paulus da irgendwelche Ältestinnen zu finden, wobei die da auch nicht drin stehen. Also ihr könnt gerne suchen, wo ihr wollt und das ist ja keine neutestamentlich neue Sache, sondern das ist ja auch im Alten Testament schon so. Da wird dann häufig zitiert und wird gesagt, ja, im Alten Testament gab es ja Prophetinnen. Ja, zweifellos. Und was sagt das? Sind Prophetinnen Ältestinnen? Nee, wenn wir schon im Alten Testament was vergleichen wollen, was dem ähnlich ist, dann müssen wir sagen, am ehesten entsprechen im Alten Testament die Priester dem, was im Neuen Testament die Ältesten sind. Denn die sind für die Gemeinde und Gottesdienst zuständig. Die Propheten im Alten Testament waren ja keine Gemeindeleiter, es waren freischaffende Künstler. Die zogen so herum und haben da mal prophezeit und dann zogen sich mal wieder zurück. Die haben ja keine Gemeinde geleitet. Gemeindeleitung war im Alten Testament in erster Linie Priesterangelegenheit und Gottesdienst. Ja, und jetzt nennt mir mal im Alten Testament eine einzige Priesterin. Es gibt keine einzige, weil es wird ganz eindeutig gesagt, das sollen nur Männer sein aus dem Stamm Aaron und so weiter, Nachfolger von dem Aaron, und also die Leviten. Ganz eindeutig, das sind nur Männer, auch schon im Alten Testament. Jetzt können wir natürlich mit Gott streiten und sagen, warum denn? Und das ist ja ungerecht und was weiß ich. Ja gut, dann streitet mit Gott und dann mal sehen, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Aber erst einmal, ehe ihr Gott überzeugt habt, dass er es anders machen soll, erstmal gilt das so. Erstmal sagt Gott das. Und das schon im Alten Testament. Ganzen Jahrhunderte im Alten Testament, das wird jetzt im Neuen Testament nur fortgesetzt. Denn auch im Neuen Testament sind ja die Propheten, die erwähnt werden. Es gibt ja die Gabe der Prophetie, auch im 1. Korintherbrief 14, was insbesondere erwähnt. Die hat ja nichts mit Ältestenschaft zu tun, auch nichts mit Gemeindeleitung zu tun, sondern die ist losgelöst davon. Da gibt es ja auch verschiedene Frauen, die erwähnt werden, die prophetisch geredet haben. Hat damit nichts zu tun. Es gab im Alten Testament auch Königinnen, wobei die meisten Königinnen waren eher schlecht, also Isabel oder so, aber immerhin Königin von Israel. Aber auch Königin ist ja nicht Gemeindeleiterin, sondern Königin, das wäre eher vergleichbar, wir haben eine Bundeskanzlerin. Ja, Gott sagt nichts gegen Bundeskanzlerin. Er redet ja über Gemeindeordnung. Da sollen besonders qualifizierte Männer die Leitung übernehmen. Und deshalb auch hier speziell noch diese Frage der Unterordnung auch dann unter die Ältesten schafft. Dann steht noch, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Hier muss man genau hinschauen, denn dieser Begriff lehren ist im Griechischen in einer speziellen Zeitform. Und diese Zeitform meint ein kontinuierliches, dauerhaftes Lehren. Also hier ist nicht die einmalige Lehre mit gemeint, sondern das kontinuierliche, dauerhafte Lehren. Wir könnten es deshalb auch übersetzen, wir erlauben der Frau nicht Lehrer zu sein, weil der Inhalt des Lehrers ist, das ist ein Job, dass er andauernd lehrt. Hier ist also nicht die einzelne Aussage mit gemeint und plötzlich wird auch manches viel klarer. Denn in manchen Gemeinden könnte man jetzt ja darüber unterhalten, ja, was macht denn eine Frau zum Beispiel, wenn sie ein Zeugnis erzählt? Da sagt sie, mir ist ein Bibelvers besonders wichtig geworden. Ja, bitte sehr, was ist das jetzt Lehre oder ist das nicht? Wenn sie sagt, mir ist das wichtig geworden, ist doch auch der Appell darin, also das ist auch für euch wichtig. Irgendwie. Und deshalb, da kann Lehre drinstecken. Unter anderem wird uns an anderen Stellen der Bibel ja auch gesagt, die Frau lehrt, die ältere Frau lehrt die jüngeren Frauen. Oder die Frau lehrt die Kinder. Also jetzt lehrt sie ja doch. Ja, das ist hier auch an der Stelle gar nicht verboten. Das, was hier verboten wird, ist, dass sie in der Gemeinde dieses Amt des Lehrers hat, dass sie dauerhaft lehrt, also dass das ihre Aufgabe dort in der Gemeinde ist. Das ist das Entscheidende, was hier verboten wird. Das andere merkt ihr ja wahrscheinlich auch bald, könnt ihr ja gar nicht auseinanderhalten. Wo genau fängt Lehre an und wo hört Zeugnis auf oder Andacht oder was weiß ich dabei? Dann sagst du, ich habe gebetet und Gott hat mir geantwortet. Ja, da steckt ja auch so eine Lehre drin. Ihr könnt auch beten und Gott antwortet euch auch, eine Ermutigung. Deshalb, es hilft, glaube ich, wenig, jetzt genau noch zu unterscheiden, welches Wort darf sie sagen. Es gibt ja einige Gemeinden, bei denen das so ist, dass eine Frau gar nichts sagen darf. Wobei, ich glaube, ich habe bisher noch keine getroffen, wo sie nicht guten Tag sagen darf. Also ganz konsequent ist man auch noch nicht dabei. Aber durchaus Gemeinden, die ich besucht habe, da darf sie kein Lied vorschlagen, darf sie kein Zeugnis sagen, darf sie nicht beten, auch gar nichts dabei. Und man kann das ja so verstehen. Besonders dann im ersten Korintherbrief, wo Paulus dann sagt, ich will, dass die Frau schweige in der Gemeinde. Wobei er sagt, im selben Brief, sie soll weissagen und beten. Und dabei ja das Haupt bedecken. Dann frage ich mich immer, ja, wie soll sie weissagen und beten, wenn sie denn schweigen soll? Ja gut, dann sagen dann einige, ja, das ist dann eben das private Zuhause. In der Gemeinde darf sie auch nicht weissagen und beten. Ja, wobei, das ist dann, finde ich, schon ein bisschen abenteuerliche Interpretation aus meiner Sicht. Vor allem, wenn immer wieder gesagt wird, auch wenn ihr zusammenkommt, hat ein jeder von euch einen Psalm und so weiter und so weiter. Ich glaube, Frauen sind hier auch mit einbezogen. Und das, was hier mit Lehre gemeint ist, ist das Amt und die Aufgabe des Lehrers in der Gemeinde. Und die erste Aufgabe für Lehre in der Gemeinde hat der Älteste. Das werden wir nachher noch lesen, denn eines der Kriterien der Ältesten ganz besonders ist die Lehrhaftigkeit. Also, dass sie in der Lage sein sollen, die Lehre der Bibel weiterzugeben. Das ist ihre eine der Hauptaufgaben, die sie haben und die sind hier für Frauen nicht vorgesehen, weshalb dann eben steht, ich erlaube nicht der Frau zu lehren. Also nicht mal was Lehrhaftes weiterzusagen für, als Zeugnis vor der Gemeinde oder als für den Frauen oder vor den Kindern oder sonst etwas, sondern diese Aufgabe der Lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht. Und das beinhaltet ja genau dasselbe. Hier wird nämlich wieder gesagt, ja, Frau, du sollst lernen. Ja, du kannst sogar etwas weitersagen in der Gemeinde. Das war neu im Vergleich zum Judentum und zum Griechentum. Aber denk immer daran, dass du weiterhin deinem Mann untergeordnet bist, dass du nicht durch das, was du sagst, versuchst, deinen Mann oder die Ältesten zu dominieren oder zu beherrschen. Und manche Frauen tendieren ja dazu. Selbst in ganz traditionsbewussten Gemeinden habe ich das erlebt, wo Frauen dann am Sonntagmorgen züchtig mit Kopftuch und Rock kommen. Aber wenn du bei ihnen zu Hause bist, dann weißt du genau, wer zu sagen hat. Wer eben sie, die Frau. Und dann hilft das alles nichts. Da kannst du so viel Kopftücher tragen und Röcke tragen, wie du willst. Das spielt dann alles keine Rolle. Sondern das, was hier eigentlich angesprochen ist, ist, sei bereit, dich zu unterzuordnen dabei. Versuche nicht über deinen Mann zu herrschen, zu dominieren. Und auch nicht über die Ältesten. Das wird hier nochmal besonders hervorgehoben dabei. Also sie sollen nicht über den Mann herrschen. Und das ist ja nichts Neues. Paulus sagt uns hier nichts, was wir nicht schon wüssten, denn das ist ja im Alten Testament schon genau dasselbe. Ich habe ja gesagt, diese Unterordnung Frau unter ihren Ehemann ist ja schon seit der Schöpfung durchgehend immer wieder, alle paar Jahrhunderte wieder neu herausgehoben. Und das ist hier genau dasselbe. Weshalb wir auch sagen können, das ändert sich heute auch nicht. Das hängt nicht nur damals mit den Ephesern zusammen, sondern das hängt mit der Schöpfungsordnung Gottes zusammen. Weshalb Paulus hier interessanterweise genau sich auch darauf bezieht. Da sagt er nämlich, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Also er macht genau das, was ich auch gerade gesagt habe. Da sagt er, das war ja schon die Ordnung Gottes seit der Schöpfung, dass die Frau sich ihrem Mann unterordnen soll. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Wir wissen natürlich, dass Adam hinterher auch gesündigt hat, aber hier ist ja dieses zuerst gemeint. Jetzt können wir lange darüber streiten, ja, aber die Eva und ich bin ja nicht Eva und so. Aber hier, das, was deutlich wird, ist ja nicht die Frage, ob wir jetzt genauso gesündigt hätten wie Eva und ob alle Frauen deshalb schlechter seien als Männer, sondern was hier deutlich wird, Paulus bezieht sich auf die Schöpfungsordnung. Und da wird gesagt, so hat Gott Mann und Frau schon geschaffen. Und deshalb diese Ordnung, die damals geschaffen worden ist, die gilt prinzipiell heute noch genauso. Auch wenn Frauen nicht mehr wie bei den Juden ausgeschlossen waren aus Gottesdienst und daraus, dass sie Dienste in der Gemeinde gehabt haben, die sollen sie haben. Aber diese Unterordnung in Familie und auch in Gemeinde, die gilt nach wie vor. Und dann kommt jetzt allerdings diese seltsame Sache, sie sollen aber davor bewahrt werden durch Kindergebären. Luther drückt das, glaube ich, sogar noch ein bisschen radikaler aus. Der sagt, und sie sollen gerettet werden, glaube ich. Habt ihr eine Luther-Übersetzung da? Ja, sie wird selig werden durch Kindergebären. Ja, was ist denn das? Also, wenn ihr zu den Mormonen geht, die haben eine gute Interpretation dazu. Bei den Mormonen ist es nämlich so, die sagen, eine Frau, die keine Kinder bekommt, die kann nicht in den höchsten Himmel. Es gibt den zerestrialen Himmel bei ihr. Da kann sie nicht hineinkommen. Denn wenn du in den zerestrialen Himmel kommst, dann wirst du als Frau auch Göttin und der Mann wird Gott. Und dann zeugst du unendlich viele Kinder und besiedelst einen ganzen Planeten und bist dann Gott dieses Planeten. Also die nehmen das so richtig wörtlich, die Frau wird gerettet in den höchsten Himmel, selbst wird sie Gott, weil nach den Mormonen ist ja noch viel besser, du wirst nicht nur Kind Gottes, bei den Mormonen kannst du selbst Gott werden. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will nicht dafür werben, dass ihr jetzt alle Mormonen werdet, sondern ich wollte das eher als Beispiel nehmen dafür, wie man Bibelverse vollkommen missinterpretieren kann. Die ziehen unter aus diesem Vers übrigens auch noch heraus, dass Gott auch eine Frau hat, die uns alles mit Namen nicht genau erwähnt wird, zumindest nicht in der Bibel, aber dafür im Buch Mormon, und dass er dann leibhaftig, also so richtig mit Geschlechtsverkehr Jesus gezeugt hätte und noch viele andere Engelwesen, die alle dann auch noch Götter werden. Ziemlich abstruse Geschichte, aber das steht so in der Bibel natürlich nicht drin. Und das, was hier gemeint ist, dieses Wort, was Luther mit retten übersetzt oder hier in der Schlachterübersetzung, sie soll bewahrt werden, das hat eben eine Bedeutungsvielfalt. Und an dieser Stelle redet Paulus ja gar nicht mehr von Errettung. Da müssten wir ja sagen, hier erstmal sagt er, Jesus hat das Lösegeld bezahlt, dann hätte er ja gleich den Zusatz machen können, nur für die Männer. Die Frauen brauchen kein Lösegeld, die können sich selbst freikaufen, indem sie Kinder bekommen. Können wir sagen, die armen Frauen, die keine Kinder bekommen können. Ja gut, die haben noch das Lösegeld Jesu. Die können dann wie die Männer errettet werden. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Das meint Paulus hier ja gar nicht. Sondern er redet davon, es gibt Frauen, die jetzt dadurch, weil sie eine neue Freiheit haben, weil sie sich in der Gemeinde einsetzen können, die da zur Überheblichkeit tendieren und versuchen, die Männer zu dominieren, in der Gemeinde zu herrschen. Und bei denen sagt er, nee, jetzt passt mal auf. Ihr sollt eure Erfüllung nicht darin finden, dass ihr jetzt Gemeindeälteste werdet, sondern seht, eure Hauptaufgabe ist, erstmal kümmert euch um die Kinder. So wäre das mal etwas einfach übersetzt, nach Übersetzung Michael Kotsch oder so. Oder der Volksbibel würde es vielleicht ähnlich machen. Ich weiß gar nicht, wie die das da schreiben. Mit den, also das ist, glaube ich, der Hauptgedanke. Denn retten, was hier steht, kann auch bewahren bedeuten, kann auch schützen bedeuten, kann auch glücklich sein bedeuten. Also das heißt, Frau, du bist besonders verantwortlich für die Kinder. Und deshalb wird nachher auch gesagt, die Frau ist glücklich. Ja, nicht durch das Kindergebären allein, sondern wenn die Kinder im Glauben und in der Liebe und in der Heilung und in der Zucht bleiben. Also vereinfacht gesagt, eine Frau kann ihre Erfüllung und Glücklichkeit darin finden, wenn sie sieht, ihre Kinder entwickeln sich gut. Die entwickeln sich so, wie man sich das vorstellt, wie man sich das wünscht. Dann bist du glücklich dabei. Und konzentriere dich darauf. Da ist erstmal primär eine Aufgabe. Das heißt nicht, dass das die einzige Aufgabe der Frau ist, aber eine zentrale dabei, wo schnell passieren kann, dass die in Vergessenheit gerät, wenn man sich zu stark mit Sachen reinmischt, die eigentlich jetzt nicht unbedingt deine Aufgabe als Frau sind. Das ist das, was Paulus hier vor Augen führen will. Ja, das ist die schwierige Sache mit den Frauen. Ich hoffe, ich habe mir heute Morgen nicht zu viel Feindinnen gemacht von Frauen, die hier sind, die sagen, hätte ich das gewusst, dieser böse Michael, was der da alles erzählt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein postmoderner Mensch, der gerne friedlich mit allen lebt. Deshalb seid mir nicht böse, ärgert euch über den Paulus oder über Gott. Ne? Denn der Paulus hat das geschrieben, ich sage euch nicht meine Meinung. Von meiner Meinung aus würde ich sagen, ach, lasst doch Frauen alles machen, was sie wollen und Männer auch und sind wir alle glücklich. Aber scheinbar ist Gott nicht der Auffassung oder Paulus zumindest nicht. Und da wir davon ausgehen, dass es inspiriert, dann reibt euch daran. Und wenn ihr eine gute Ausrede findet, warum das nicht gilt, dann betet zu Gott. Und wenn ihr das mit reinem Gewissen noch machen könnt, macht, was ihr wollt. Wenn ich das durchlese, dann merke ich immer wieder, also ich habe noch keine gute Ausrede gefunden, warum die Frauen nur das alles nicht beachten sollten. Und die, die ich gelesen habe von irgendwelchen Theologen, da finde ich, also die argumentieren ja so durch die, wie nennt sich das, durch den Rücken in die Brust ins Auge oder irgendwie so, nicht so argumentieren die, da nennen die alle möglichen Sachen, die nirgends stehen, die sie so aus den Fingern saugen, nicht, dabei. Und da kann man natürlich alles interpretieren, wie man will. Aber ich habe schon ziemlich deutlich den Eindruck, auch wenn das heute nicht populär ist, es gibt diese Unterschiede zwischen Mann und Frau und die sollten wir auch berücksichtigen, wenn wir nach der Ordnung Gottes leben wollen. Dann komme ich jetzt zu dem nächsten Themenbereich. Und dieser nächste Themenbereich, das sind die Ältesten. Ich muss da hinten die Uhr im Blick behalten. Ich glaube, ich habe aber noch ein paar Minuten. Ja, ein bisschen noch, ne? Ja. Also, dann kommen wir nämlich zu den Ältesten. Das ist ja eine ganz spannende Sache, denn die Struktur der Gemeinde ist im Neuen Testament ganz eindeutig. Es gibt da nämlich interessanterweise keinen Pastor im heutigen Sinne. Also, hier werden Leute als Pastoren benannt, als Hirten, das sind aber die Ältesten. Oder wie hier steht dann die Presbyteroi, die Presbyter, das waren die Ältesten. Jetzt sind ja all diejenigen froh, die aus Brüdergemeinden kommen. Ne? Da sagen sie, haben wir doch gleich gewusst, die Brüdergemeinden sind die richtigen Gemeinden. Ja. Denn alle anderen, die haben ihre Pfarrer, Pastoren und was weiß ich noch so. Ja, stimmt ja schon irgendwie. Nicht? Also deshalb, ich bin ja auch sozusagen Brüdergemeindler, nicht? In dieser Hinsicht zumindest. Ja, so. Nicht in allen anderen, die haben auch ihre Schwachpunkte, die Brüder. Aber da haben sie durchaus was klar erkannt. Wobei man sagen muss, das heißt nicht, dass einer der Ältesten nicht auch etwas vollzeitig sich für die Gemeinde engagieren darf. Aber dann sollte es auch so sein, dass dieser, wie nennen wir ihn, Prediger, Pfarrer oder sonst was, eigentlich der Älteste untersteht. Also das, was, glaube ich, nicht neutestamentliches Modell ist, dass da ein Prediger an der Spitze steht und dem ist alles untergeordnet. Sozusagen die Ältesten sind nur so eine Art Ausführungsinstanz. Da übernimmt man das System dann nicht, der Bundeskanzler steht an der Spitze und die anderen müssen tun, was er sagt. Nee, so geht's nicht. Sondern wenn, dann geht es höchstens so, dass er einer der Ältesten ist, der für in der Ältestenschaft besondere Aufgaben hat, sich da besonders stärker für einsetzt. Das ist durchaus nach biblischem Modell denkbar. Ja, genau. Und das ist hier eine, die die Ältesten auch haben sollen. Weil das ist eine ihrer Aufgaben. Ja. Ja, genau. Und deshalb ist ja das, was ich gerade gesagt habe, es kann so sein, das kann man so machen, dass man erkennt hier in der Gemeinde, da gibt es einen der Ältesten, der besonders diese Begabung hat, der sich auch besonders dafür einsetzen sollte und den stellen wir frei, investiert sich mehr und meinetwegen nennen wir den Pastor oder so. Das wäre durchaus möglich. Das könnte man nach neutestamentlichem Modell sagen. Aber dieses hierarchische System, was eigentlich aus der katholischen Kirche kommt, nämlich von oben nach unten in der Weise, an der Spitze steht der Papst und dann stehen die Erzbischöfe und die Bischöfe und die Weihbischöfe und dann so weiter und so weiter und irgendwo ist der Priester da unten und da ganz darunter, da ist dann noch die Gemeinde. Das ist nicht neutestamentliches Prinzip. Sondern neutestamentliches Prinzip ist, da gibt es Älteste, und hier werden dann noch Qualifikationen hier erzählt, die ganz wichtig sind. Bei Ältestenamt, was auch ganz wichtig ist, wobei das kannst du vielen Gemeinden endlos erzählen und hinterher kümmert es doch keinen, ist, Älteste zu bestimmen ist nicht eine Sache der Wahl. Weil manche Leute sind heute so tief von Demokratieverständnis geprägt, was ja an sich nicht schlecht ist, und dann denken sie, es muss überall drin sein, aber es geht in der Gemeinde nicht um Wahl, sondern es geht um Qualifikation. Und dann geht es nicht darum, passt der mir? Was weiß ich, die Jugendlichen wählen den Jugendlichen, weil der ist für die neumodischen Lieder. Und die Älteren wählen den alten Bruder, weil der ist für die alten Lieder. Und die Progressiven, was weiß ich, die gerne liberale Theologie haben wollen, die wählen den Liberalen. Und die Konservativen wählen den Konservativen. Darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht ja nicht darum, dass meine Interessen durchgesetzt werden, sondern dass ich sehe, da sind Leute von Gott qualifiziert und ich muss damit rechnen, dass der Älteste, der von Gott qualifiziert ist, mir auch mal Sachen sagt, die ich nicht gerne hören will. An der ganzen Stelle in der Bibel sieht an keiner Stelle, dass Älteste gewählt werden. Es gibt an einer Stelle, da steht dann eben, sie haben Paulus und Barnabas zum Beispiel unter Aufhebung der Hände eingesetzt. Und manche sagen, ach, das ist Hände melden, nicht? Also Aufhebung der Hände, die haben eine Demokratie abgestimmt. Nein, ihr wisst ja noch von gestern, Aufhebung der Hände heißt beten. Also die haben die Hände aufgehoben, haben gebetet. Nichts anderes dabei. Also da geht es nicht um Abstimmung. Demokratie in diesem Sinne gibt es da nicht, weil ja Gott will bestimmen durch Befähigung, durch Gaben des Heiligen Geistes und dadurch, dass er die Leute leitet, wer eingesetzt werden soll oder wer nicht. Glaubwürdig aber ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst oder nach einem Presbyteramt, nach einem Ältestenamt trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Erstmal wird uns hier gesagt, es ist durchaus legitim, Ältester sein zu wollen. Heutzutage ist das nicht mehr ganz einfach zu sagen, denn viele Gemeinden haben eher das Problem, dass sie einen Mangel an Bewerbern haben, die dazu bereit sind. Und manchmal sind diejenigen, die dazu befähigt sind, nicht bereit, das zu tun. Und dann bekommen irgendwelche, die gar nicht befähigt sind, das Amt. Manchmal wird das zum Spielball derjenigen, die im Beruf nicht Karriere machen konnten, machen sie in der Allgemeine Karriere. Und das ist dann natürlich total daneben. Das bringt ja auch nichts. Manchmal ist es sogar schon so, dann finden sie sich gar keinen Mann. Und dann sagen die Frauen, jetzt bleibt ja gar nichts anderes übrig, müssen wir als Frauen das übernehmen. Und was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, besser irgendjemand leitet die Gemeinde, als niemand leitet die Gemeinde? Klingt sehr pragmatisch, nicht? Nein, so soll es eigentlich nicht sein. Wir wollen uns ja nicht pragmatischen Sachen zufrieden geben, sondern wir wollen sagen, wie ist das Ideal, was Gott will? Das Ideal ist, dass Männer, die qualifiziert sind, das auch ernsthaft anstreben. Denn das steht hier ja. Es ist eine gute Sache, das anzustreben. Es ist gut, das machen zu wollen. Und das fordert insbesondere Männer heraus, wo die eigentlich die Fähigkeit dazu hätten. Aber was natürlich auch klar ist, das sind ja meistens Männer, die so in der zweiten Lebenshälfte sind. Unter anderem, weil da steht keine Neulinge, sie sollen bewährt sein und so weiter und so weiter. Das heißt, ganz junge Männer kommen da ja meistens nicht in Frage. Was ist aber mit Männern, die schon etwas in der zweiten Lebenshälfte sind? Die sind meistens ganz stark eingebunden. Heute beruflich ganz stark gefordert. Viel stärker, als das in früheren Jahrhunderten noch der Fall war. Weil früher hast du ja meistens Heimwerker gearbeitet, zu Hause. Konntest deine Zeit besser einteilen. Hast zwar stundenmäßig manchmal viel gearbeitet, warst aber immer zu Hause. Konntest nebenher dich noch um Gemeinde kümmern, Gespräche führen, sonst was. Das ist ja heute kaum möglich. Das heißt, heute ist der Druck auf viele Männer durch den Beruf immens hoch. Was häufig dazu führt, dass der Mann sagt, ich kann ja gar nicht. Da bleibt ja gar keine Zeit übrig. Die Firma saugt mich schon aus und den letzten Rest, den ich noch habe, den brauche ich für die Familie. Und klar, ich kann ja auch schlecht sagen, jetzt vernachlässige deine Familie, damit du Ältester wirst. Das ist ja auch keine Lösung. Aber die Herausforderung besteht schon. Denn jetzt sag mal, wenn du so reagierst und das kann ich nicht, alle anderen, die qualifiziert sind, kann ich nicht. Ja, jetzt überleg mal, was ist denn die logische Konsequenz in der Gemeinde? Wenn keiner die Führung übernimmt, dann schlingert die Gemeinde so dahin. Es funktioniert nichts mehr richtig und irgendwann gibt es eine Krise nach der anderen der Gemeinde oder die Gemeinde geht unter. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also das heißt, hier ist schon die Herausforderung, die wir auch spüren sollten. Gemeindeleitung ist erstrebenswert. Das ist das Erste, was hier erwähnt wird. Übrigens gibt es auch ein paar Stellen, die uns noch ein bisschen genauer sagen, wie das nun mit der Gemeindeleitung gewesen ist. Zum Beispiel im Titus 1, Vers 5. Da lesen wir, dass die scheinbar öffentlich eingesetzt worden sind. Da wird nämlich dem Titus gesagt, 1 Vers 5, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir Anweisung gegeben habe. Also scheinbar Älteste werden eingesetzt. Man schaut nach den Qualifikationen und dann wurden sie nicht gewählt, sondern eingesetzt. Durch wen? Hier durch einen Abgesandten des Paulus. Paulus lebt heute nicht mehr, also normalerweise in einer Gemeinde durch andere Älteste. Andere Älteste erkennen, der ist soweit, natürlich sollten sie sich auch in der Gemeinde umhören, damit sie nicht nur ihre eigene Suppe kochen oder nur Leute reinnehmen, die sie gerne haben wollen. Sie sollen der Gemeinde umhören, denn auch die anderen haben ja Weisheit zu erkennen, was da richtig ist, aber dann werden sie eingesetzt davon. Dann als Nächstes, es scheint so, als ob sie so eine Art Probezeit durchlaufen haben. Zumindest könnte man 1. Timotheus 3, Vers 10 so interpretieren. Da steht da nämlich, und sie sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen und untadelig sein. Das steht hier für die Diakone, aber die meisten Punkte sind ja übereinstimmend mit Diakonen und mit Ältesten. Und da steht ja auch bei den Ältesten noch speziell keine Neulinge, das heißt auch scheinbar erst sich bewähren. Und bewähren kann man erst, wenn man eine gewisse Aufgabe erfüllt hat. Also es scheint so, als ob Leute mit hoher Verantwortung so eine Art Probezeit hatten, damit man auch erstmal erkennen kann, haben sie diese Qualifikation oder nicht. Das ist ja ganz klar. Wie willst du Leitungsgabe erkennen, wenn einer nie geleitet hat? Das muss man erstmal ausprobieren. Wie willst du Lehrgabe erkennen, wenn einer nie gelehrt hat? Also das heißt, das soll ausprobiert werden. Der ist dann jetzt vielleicht Ältester auf Probe oder wie sollen wir das sonst nennen? Gibt es ja in der Bibel nicht Ältester auf Probe, entweder Ältester oder nicht. Aber scheinbar so eine Bewährungs- und Probezeit. Dann lesen wir auch, dass es durchaus möglich war, einzelne Älteste für ihre Arbeit zu entlohnen. Das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe. Älteste, die auf ihre Arbeit verzichten mussten, um sich ganz der Gemeinde widmen zu können, konnten ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, mussten ja irgendwo von leben. Und dann finden wir hier im 1. Timotheus 5, Vers 18 den Hinweis, 1. Timotheus 5, Vers 18, wo es ja nochmal um die Älteste geht. Da steht ja in Vers 17, die Ältesten sollen vorstehen und so weiter, doppelter Ehre. Und dann steht, Sollen arbeiten, denn die Schrift sagt, sollst dem Ochsen, der nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dann geht es wieder weiter mit Ältesten. Also in diesem ganzen Kontext von Vers 17 bis Vers 22 geht es nochmal um die Ältesten, und da wird gesagt, es kann auch sein, dass einer, der in der Gemeinde Dienst tut, für seinen Dienst entlohnt wird. Das ist ja mit diesen Aussprüchen gemeint. Das heißt nicht, dass jeder der Ältesten Amt einnimmt, dass er bezahlt werden soll. Sondern hier wird ja gesagt, derjenige, der dann seiner normalen Arbeit so nicht mehr nachkommen kann, weil es eben intensiv ist, der kann und soll auch dafür entlohnt werden, damit er davon leben kann. Allerdings, was auch klar ist, durch den Dienst im Reich Gottes soll niemand reich werden. Das ist in der Bibel auch ganz klar. Das wird ja mehrfach auch erwähnt bei den Ältesten als Qualifikation, sie sollen nicht geldgierig werden. Und sein. Also hier ist immer die Gefahr, auch im Reich Gottes, dass Leute plötzlich nur an ihre Karriere und reich werden denken. Nein, wenn du im Dienst Gottes bist, vollzeitig, dann sollst du davon leben können, aber du musst dir abschmecken, reich werden ist nichts. Das soll es nicht geben. Wobei mir immer so ein paar Beispiele einfallen von amerikanischen Multimillionären, die durch Predigen Multimillionär geworden sind. Wo ich mir dann manches Mal denke, sollte ich denen mal einen Auszug aus der Bibel schicken? Und dann sagen, spendet mir die Hälfte, ja, dann bin ich ruhig. Ja. Nein, soll ich natürlich nicht tun, dann will ich ja genauso da reinfallen. Aber ich habe schon den Eindruck, da ist was schiefgelaufen. Also wenn jemand durch seinen Dienst im Reich Gottes Multimillionär wird, da ist irgendwas schiefgelaufen. Übrigens auch in der Bibel findet ihr keinen einzigen. Wie reich war Paulus, wie viel Willen hat er besessen oder Petrus oder Jesus? Jesus sagt sogar, des Menschen Sohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Nicht? Nachdem man dann sagt, also da ist hier gar nichts. Und dann merken wir, okay, Versorgung ja, aber reich werden gibt es nicht. Wenn du reich werden willst, ja, dann musst du sowieso aufsehen, dass du nicht irgendwann dem reichen Jüngling gleichst, nämlich dann ganz weg vom Glauben. Aber dann mach was anderes. Dann werde was weiß ich Manager, nicht? Da kannst du reicher werden, je nachdem. Oder Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Nicht? Der verdient, glaube ich, jedes Jahr, wie viel war das? 15 Millionen oder so? So um den Dreh herum, glaube ich, neben den Gratifikationen, die dann auch dazukommen. Aber so, also das kannst du machen. Aber in der Gemeinde, vergiss es. Also, ein vortrefflicher Dienst, also das zu tun. Und das sind jetzt noch Zusatzsachen, die ja nicht in diesem Text direkt erwähnt werden, sondern in anderen, also später im Kapitel. Dann wird auch noch erwähnt, was sie tun sollen. Nämlich Kapitel 5, Vers 17 lesen wir, sie sollen predigen und lehren. Also 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die sollen gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also einmal vorstehen, das heißt ja leiten sollen sie, und sie sollen lehren, nämlich das Wort Gottes weitergeben und erklären. Für wen? Einmal für die Ungläubigen, damit die verstehen, wie man sich bekehren kann, was Gott darin sagen will, und auch für die Gläubigen, damit sie demnach leben können, was in der Bibel drin steht. Das ist also eine der Hauptaufgaben. Andere Aufgaben werden dann noch erwähnt im 1. Thessalonicher Brief 5, Vers 12. Da wird nämlich gesagt, sollen den Schwachen helfen. Und im 1. Petrus 5, Vers 1 und 2 wird gesagt, sie sollen die Gemeinde versorgen. Wobei hier in erster Linie die geistliche Versorgung gemeint ist, nicht die materielle Versorgung. Und dann ab Vers 2 werden nun konkrete Kriterien erwähnt, die diese Männer erfüllen sollen. Kommen wir mal zum ersten. Da steht: Nun muss aber ein Aufseher, oder wir sagen ein Ältester, untadelig sein. Dieses Wort untadelig wurde in verschiedenem Zusammenhang benutzt. Damals in Griechenland bedeutet das in erster Linie, jemanden ist nichts im juristischen Sinne vorzuwerfen. Das wäre so die Minimumforderung. Also einer, der dauernd mit Gerichten zu tun hat, einer, der dauernd angeklagt wird, der dauernd irgendwelche Mauscheleien macht im Alltagsleben, der ist nicht geeignet dafür. Der soll ja auch Vorbild sein für andere Christen. In einem radikaleren Sinne gibt es diesen Begriff auch, der meint frei von jeglichen Fehlern. Und da müssten wir dann natürlich sagen, ja, wer kann dann noch Ältester sein? Keiner, müssen wir sagen. Also machen wir so wie Zinzendorf. Der hat mich kurzerhand dann Jesus als Oberältesten eingesetzt. Ja, Jesus ist sündlos, das geht. Nur hatte er dann das Problem, wie entscheidet nun Jesus, ob das Gemeindehaus gekauft wird, ob man den Gottesdienst macht, das Gemeindefall, die Feier, das geht ja dann alles nicht mehr. Ne? Nein, das klingt zwar fromm, geht aber auch nicht. Also was ist damit gemeint? Ich glaube, damit ist gemeint, sie sollen danach streben. Also sie sollen es möglichst weitgehend erfüllen. Ich glaube, dass die meisten dieser Kriterien sind nicht, wenn du alles vollkommen erfüllst, dann. Ja, dann bist du nämlich im Himmel, dann bist du nicht mehr auf der Erde. Also es genügt auch, wenn du dem weitgehend entsprichst, wenn du danach strebst. Also das heißt, der immer vor Gericht ist, da ist die Sache klar. Aber wenn einer mit Sünde zu kämpfen hat, das ist ja normal, das ist klar, das tut jeder Christ, auch jeder Ältester. Aber das sollte, du sollst sehr weit vorangeschritten dabei sein, bei dieser Heiligung. Das ist wichtig. Dann steht als nächstes, also untadelig, er soll Mann einer Frau sein. Gerade über diese ganz kurze Aussage, das ist wahrscheinlich einer der Stellen in den ganzen Qualifikationen, über die am meisten gestritten worden ist bisher. Denn ihr könnt da verschiedene Kommentare lesen, ihr findet da alles Mögliche, was da drin steht. Die einen sagen zum Beispiel, Mann einer Frau heißt, der soll keinen Ehebruch begangen haben. Weil der Ehebruch begangen hat, ist ja der Mann mehrerer Frauen, also Ehebruch ist dann schlecht. Oder Prostitution. Wobei ich dann sagen würde, hey, das ist doch selbstverständlich eigentlich, das gilt doch für alle in der Gemeinde, hoffentlich, wahrscheinlich eher nicht. Andere deuten es dann auf Polygamie und sagen, also der darf nicht mehrere Frauen heiraten. Jetzt frage ich euch mal, wo im Neuen Testament findet ihr einen einzigen Fall, wo ein Mann in der Gemeinde mehrere Frauen geheiratet hat? Gar nicht. Jesus sagt doch schon ganz zu Anfang, dass die Scheidung oder Wiederheirat oder Vielehe nicht von Gott gedacht ist. Die Sache war ganz klar. Das war gar keine Diskussion würdig. Das war schon von Anfang an in der Gemeinde für alle verpflichtend, dass man nicht mehrere Frauen gehabt hat. Das kann es also wohl auch kaum sein. Dann gibt es die Deutung, und die ist schon etwas schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen, wie die orthodoxe Kirche, also griechisch, russisch und so weiter, orthodoxe Kirche, das gedeutet haben, bis heute deuten. Die sagen nämlich, der darf nicht nochmal heiraten, wenn seine Frau gestorben ist. Jetzt sagen wir natürlich, wie kann man denn diese Qualifikation schon vorher erfüllen? Ich weiß ja nicht, wann meine Frau stirbt oder ob sie je stirbt oder ob ich früher sterbe. Oder was dann? Ja gut, dann können wir sagen, okay, der fliegt also einfach aus dem Ältestenamt raus, wenn er dann nochmal heiratet, nachdem seine Frau stirbt. Na und heute sterben Frauen ja nicht so häufig. Also ich meine, die sterben ja auch alle, ne? Ich meine zu 100%. Aber ich meine jetzt nicht so häufig früh. Damals war das ja wegen Geburt und allen möglichen Problematiken dabei hohe Frauensterblichkeit, sodass es häufiger vorkam, dass eben die Frauen nicht bis ins Rentenalter gekommen sind. Die Rente gab es ja auch noch nicht, aber uralt geworden sind. Das ist ja heute weniger der Fall. Letztendlich, also das, was dafür spricht, ist dann zum Beispiel auch am Ende des ersten Timotheusbriefes spricht Paulus nämlich über die Witwen. Und da sagt er, du sollst nur die wahren Witwen unterstützen, das sind diejenigen, die eben nicht nochmal heiraten. Also scheinbar war da sowas Besonderes dabei, wenn du treu deinem Partner bist, auch über den Tod hinaus, das ist eine ganz besondere Qualifikation. Das ist die Argumentation der orthodoxen Kirche und man kann das so verstehen. Man kann das so verstehen, zu sagen, der nicht nochmal wieder heiratet, sondern treu seiner Frau ist, auch wenn sie schon gestorben ist. Wobei wir durch die Aussagen Jesu wissen, der sagt ja deutlich, wenn deine Frau Partner gestorben ist, Paulus sagt das ja auch im 1. Korintherbrief, bist du nicht mehr gebunden an diesen Partner. Du bist frei, wieder zu heiraten. Also die Freiheit ist da. Es ist also keine Sünde, das ist vollkommen klar, weshalb ich hier nicht ganz einsehen würde, wo die besondere Qualifikation wäre. Außer, dass man sagt, naja, besondere Treue. Es gibt auch noch ein paar andere Deutungen, die hier reingelegt werden. Die ich für die wahrscheinlichste halte, ist, ein Ältester soll verheiratet sein. Warum? Ja, die Sache ist ja ganz klar. Da steht zum Beispiel als Nacherstqualifikation, nur der seinem Haus gut vorsteht, kann Ältester sein. Ja, wie willst du deinem Haus gut vorstehen, wenn du ein verheiratet bist? Hier wird dir gesagt, üb dich auf kleiner Flamme, also auf der Ebene der Familie, und wenn das gut klappt, dann kannst du auch in der größeren, nämlich der Gemeinde, was leisten. Das ist ja das Kriterium. Wie willst du das denn machen, wenn du gar niemanden hast, wo du jetzt mit umgehen sollst und dich dann reiben kannst und Sachen organisieren musst und so? Wo sollst du dich da bewähren? Geht ja gar nicht. Darüber hinaus, wie kann ein Ältester, der lehren soll und Seelsorge betreiben soll, Seelsorge machen und lehren an Familien und Ehepaaren, wenn er gar keine Ahnung davon hat? Ich meine, es gibt manche solche Leute, solche habe ich auch erlebt. Also eine Sache, die hat mich ja richtig verblüfft. Man erlebt ja manche Sachen. Ein Bibelschüler, schon lange weg, ihr kennt ihn auch nicht und so. Den habe ich dann mal zu mir nach Hause eingeladen und dann saßen wir da so zusammen mit einer ganzen Gruppe von Bibelschülern und plötzlich fing der an, mir alle möglichen Ratschläge für Erziehung zu geben. Der war noch nicht mal verheiratet. Also, und da habe ich gedacht, also mein lieber Junge hier, nicht? Ich meine, ich habe mir das ja gerne angehört, was er zu sagen gehabt hat, aber habe ich mir gedacht, irgendwie so ganz glaubwürdig wirkt das ja nicht, nicht? Von einer, der selbst gerade der Pubertät entfleucht ist und so, der jetzt sagen will, wie du am besten mit deinen Kindern umgehst und so. Und ich glaube, euch wird es genauso gehen. Wenn ihr solch einen Ältesten habt, das nimmt man nicht ganz ernst. Und deshalb, ich glaube, das Kriterium ist hier, im Normalfall sollte ein Ältester verheiratet sein, damit er sich bewähren kann auf der Ebene der Familie und damit er überhaupt richtig Lehre und Seelsorge für all diese Bereiche, für Kinder und Ehe und Frau und Mann und Sexualität und all die Sachen überhaupt machen kann. Und das kann er nicht, wenn er selbst keine Ahnung davon hat. Also das ist, diese Variante halte ich für die wahrscheinlichste, was hiermit gemeint ist für den Ältesten. Genau, ja, das würde ich auch sagen. Also das wird ja im Folgenden auch gesagt. Jetzt natürlich für die Frage für die Leute, die keine Kinder bekommen können, das bei denen. Deshalb, ich habe ja auch gesagt, die ganzen Kriterien sind die Sollbestimmungen, die aber wahrscheinlich bei keinem Ältesten immer zu 100% erfüllt werden. Und wenn jetzt ein Ältester verheiratet ist und keine Kinder bekommt, ja, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt Eingriff Gottes, dann kannst du ja zumindest sich daran bewähren, wie bist du in der Ehe, wie verhältst du dich in der Ehe, wie stehst du deiner Frau gut vor, also auch da Familie. Also da würde ich sagen, das ist dann schon erfüllt. Aber ich glaube, wir sollten nicht zuerst von der Ausnahme ausgehen, sondern von dem, was ist der, jetzt der Normalfall. Und der Normalfall ist vom Alten Testament immer, da steht ja schon, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, die beiden werden ein Fleisch zeichnen und fülle die Erde und so weiter. Also von Anfang an der Normalfall im Sinne Gottes ist, der Mann heiratet, die Familie bekommt Kinder und sie leben darin. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen. Manche, wo Paulus sagt, die sind zur Ehelosigkeit berufen. Das ist ein Sonderfall irgendwie. Das ist aber nicht der Jüngling, der noch nicht verheiratet ist, der irgendwann später heiraten will, sondern es ist der, der ganz bewusst weiß, das ist meine Berufung von Gott, wie der Paulus das gehabt hat. Oder der, der durch den Eingriff Gottes keine Kinder bekommen kann. Das sind dann, glaube ich, so Sonderfälle, die hier nicht direkt diskutiert werden. Genau, könnte man sagen. Und er ist ja auch kein Ältester. Ne? Also Paulus ist ja kein Ältester, könnten wir jetzt sagen. Er hat einen geistlichen Dienst, hat er, aber Ältester in dem Fall ist er nicht. Wobei hier würde ich sagen, bei Paulus, und so sieht er es ja auch selbst aus, er hat so eine Ausnahme dafür, wie es sie für manche Leute gibt, die aber nicht dem Normalfall entspricht. Nur wir sind natürlich immer in der Gefahr, dann von der Ausnahme die Regel zu machen und dann sagen, also jetzt gilt das alles nicht mehr. Und so ist, glaube ich, nicht. Sondern es geht, generell gilt das, aber wenn es ganz, ganz deutlich wird von außen, was der Heilige Geist ganz deutlich macht, dann gibt es auch Leute, bei denen das anders läuft. So würde ich das eher sagen. Aber generell, wenn wir den Text lesen, danach wird ja auch von Kindern geredet und dem Vorstehen der Familie, wird, glaube ich, deutlich gemacht, ja, er soll verheiratet sein, er soll Kinder haben und diese Kinder sollten nach Möglichkeit auch schon, da sollte man sehen können, ob da was fruchtbar ist, ob das einigermaßen klappt. Was natürlich auch hier an der Stelle, na gut, zu den Kindern kommen wir ja gleich noch. Nicht mehr? Was? Ja. Ja, also... Ja gut, dann lade ich euch ein, ich will ja euch jetzt nicht meine, also eure Sympathien verlieren, dann lade ich euch ein, machen wir morgen ist Familienausflug, aber machen wir dann das nächste Mal weiter bei den Qualifikationen. Es kommen noch ein paar spannende und dass wir uns dann eben weiter darüber unterhalten können, weil ich glaube, es ist eine wichtige Sache. Es würde jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt in 2 Minuten noch die anderen zack durchmache, sondern besser, wenn wir ein bisschen dabei bleiben, um dann auch zu überlegen, was gehört damit rein. Denn ich vermute, dass die meisten von euch auch in euren Gemeinden immer wieder mal Diskussion und Klärungsbedarf haben, was Leitung der Gemeinde und Ältestenschaft angeht. Gut, dann werde ich an dieser Stelle gerne noch mit euch beten und dann für heute Morgen Schluss machen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns als Männern Frauen geschenkt hast und dass sie uns immer wieder korrigieren und ergänzen und dass sie so ganz anders sind. Und wir möchten dich dann auch für die Frauen bitten, für das, was wir hier im 1. Timotheusbrief gelesen haben, dass du ihnen Weisheit gibst, richtig umzugehen mit ihrer Schönheit und mit dem, wie man sich schmücken kann und wo man Wert drauf legen kann, das in der richtigen Art und Weise zu tun und dass du ihnen auch hilfst, diese geistlichen Sachen in ihrem Leben umzusetzen. Dass du ihnen hilfst zu lernen von dem, was du ihnen weitersagen willst und ihnen hilfst, die richtige Stellung einzunehmen, die du für sie vorgesehen hast. Und wir möchten dich bitten für uns alle, dass wir unsere Position finden, vielleicht gerade als Männer, ob du uns haben willst in dem Ältestenamt, zumindest das zu überlegen, danach zu streben, so wie du es sagst. Und dass uns dann deutlich wird, was für Qualifikationen wichtig sind, ob sie auf uns zutreffen oder auf andere in der Gemeinde, sodass wir immer mehr in den Gemeinden, in denen wir sind, auch eine geistliche Leitung haben, die uns voranbringt, die uns anleitet, die uns Lehre gibt, Seelsorge gibt, so wie wir das brauchen. sodass Gemeinde attraktiv wird für Menschen von außen und dass Menschen, die Probleme haben, dass denen geholfen werden kann und dass Irrlehre sich nicht verbreiten kann. Und da möchten wir dich bitten, für alle die Gemeinden, aus denen wir kommen, dass du den Ältesten, die da sind und den Leitungen, die da sind, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen eine klare Perspektive gibst und dass sie sich nach deinen Maßstäben orientieren. Amen.